Ja, das ist wirklich ein Highlight. Es geht um den Bund Gottes, dieses Kapitel. Um einzigartigen, einmaligen, perfekten Opfer Jesu. Immer da, immer na. Wollen wir eerst beten. Gnädiger Gott und himmlischer Vater, dein Wort ist so ein kostbares Wort. Was es uns sagt, ist schön. Und die Art, wie es uns sagt, ist auch schön. Wir bitten dich, dass das Wunder des Evangeliums heute Abend unsere Herzen bewegt. Und bitten dich auch, dass du uns einen Verstand gibst, damit wir wirklich auf das hören, was dein Wort sagt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Meine Lieben, das letzte Mal haben wir gesehen, wie die Idee des Bundes sich durch das gesamte Alte Testament nicht nur, aber auch durch das gesamte Neue Testament zieht. Ich habe schon eine kleine Auswahl von Hinweisen gegeben, um zu zeigen, wie klar und deutlich es mitklingt durch unser schönes Buch. Aber das Schönste, das haben wir dann noch nicht gelesen. Denn vom Brief an den Hebräer habe ich glaube, noch keinen Hinweis gegeben. Die habe ich mir auch absichtlich für heute Abend bewahrt. Und daarin möchte ich uns dieses letzte Mal bringen. Und ich möchte dabei sagen, Freunde, der Hebräerbrief ist die Krone der Bibel. Alles kommt da zusammen. Der Höhepunkt der Heiligen Schrift. Und woher habe ich diese Frechheit, das zu sagen, kann ein Bibelbuch die Krone sein. Gut, können wir darüber diskutieren. Aber es ist das Buch der über alles gehende Herrlichkeit unseren Herrn Jesu Christus. Höher kann man einfach nicht kommen. Die unübertroffene Glorie Jesu. Erinnert ihr euch übrigens, wie der Brief beginnt? Schau mal. Alessandro hat es gelezen. In der Adventszeit. Dit is een heugst dramatischer Anfang. Ik heb schon oft gedacht, wenn der Autor, lieve Lukas, des Hebräerbriefs irgendwo im Neuen Testament zu finden wäre, dan beim Evangelist Lukas. Glaube ich. Ik glaube nicht, dass irgendein anderer Verfasser im Neuen Testament die Art von Griechisch schreiben könnte, die wir hier haben. Aber natürlich, ob das wahr ist, es ist eine Vermutung, wir müssen abwarten. Wir werden sehen. Aber gut, wie fängt es an? Schau mal, Brief an die Hebräer, Kapitel 1, Vers 1. In früheren Zeiten hat Gott zu unseren Vätern durch die Propheten in vielen Teilen und auf viele Arten gesprochen. Aber in diesen letzten Tagen hat er zu uns gesprochen. Durch einen Sohn. Bitte, bitte, zerstöre das nicht, das dramatische Effekt hier, durch den bestimmten Artikel. Die Lutherbibel, die lernt, dass es der Sohn ist. Der Sohn. Aber der Punkt ist gerade, dass es ein Sohn ist. Nicht nur ein Prophet, sondern ein Sohn. Pass auf, das Wort Propheten, das bezieht sich manchmal hier im Hebräerbrief nicht auf die namentlich genannten Propheten im Alten Testament, wie Jesaja, Jeremia, Ezekiel und all die anderen, sondern auf die prophetischen Schriften. Die frühe Propheten, das ist 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Könige, 2 Könige. Das Herz der Prophetie ist, dass sie erzählen, was Gott Großes getan hat. Sie verkündigen die wunderbaren Taten Gottes, wie es in der Apostelgeschichte zum Pfingsttag heißt. Und Achtung, die Schrift verkündet die wonderbare taten Gottes van Anfang bis Ende. Niet nur diese Propheten. Ich sage es mal so, der Hebräerbrief steht im Rückblick auf den gesamten Prozess der Offenbarung bis zu diesem Tag. Ihr habt schon die Propheten. Einige von ihnen waren das, was wir dann jetzt als Historiker bezeichnen würden. Einige das, was wir als Dichter nennen. Und einige waren, was wir als Propheten im engeren Sinne bezeichnen würden. Aber sie waren alle inspiriert. Alle sprachen wie von Gott. Also, wir haben diese wunderbare Sammlung prophetische Schriften, die uns Gott und seine großen Werke verkünden. Aber jetzt sind sie alle übertroffen worden. Denn am Ende dieser Zeit, in diesen letzten Tagen, hat Gott zu uns gesprochen durch einen Sohn. Wow. Und meine Lieben, ich hoffe, dass eure Herzen mindestens ein wenig vom Hebräerbrief begeistert werden und dass ihr losgeht und sie alle leest. Vielleicht zum zweiten Mal, vielleicht zum dritten Mal. Vielleicht zum ersten Mal, aber ist etwas. Da steckt das in. Soweit, so gut. Jetzt meine Sachen. Dann schenke ich alle wieder etwas. Bitte. Was habt ihr da? Das habe ich also auf der wunderbaren Studienbibel habe ich das genommen. Es ist so eine Gliederung, ein Inhaltsverzeichnis, so eine Gliederung der Hebräerbrief. Ich habe nicht gedacht, warum ich erspare euch nach einem langen, anstrengenden Tag die Arbeit des Schreibens. Und wirklich ist gut. Es passt wunderbar. Es ist eine gute Zusammenfassung. Schau mal, es ist eine laufende Analyse, hinreichend genau. Ich sag mal ein Hilfsmittel, fürs eigene durchlesen, damit wir auf dem richtigen Weg bleiben und auch spüren, wie der Hebräerbrief den Herrn Jesus fast erschöpfend darstellt und seine überragende Herrlichkeit zeigt. Schau mal, erste Teil, fett gedruckt, und dann 1-1. Zuerst, worum es geht, um die Herrlichkeit des Gottessohnes. Zweitens, die Herrlichkeit des Menschensohnes, Gottessohnes, Menschensohnes. Da fängt es mit den Engeln an. Der Jesus ist sie weit überragend. Schau mal, Vers 5 bis 8. Kannst du das lesen, Lukas?
Vers 5 bis 8.
Ja, finde ich das.
Denn zu welchen Engeln hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt, in die Welt spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden, seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn Gott, den Thron wert von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches.
Ja. Genau. Danke. Ich muss schon sagen, wir lesen das so ganz einfach, aber das war für die erste Leser schon schockierend. Meint ihr das? Sagt ihr das von Jesus? Höher als die Engel? Dritter Punkt. De Schlüsselvers da ist Kapitel 2. Vers 2, das fängt so an, denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist. Was ist das Wort, das durch die Engel gesagt ist? Das ist hier das Gesetz. Schau mal, da gibt es in die Lutherbibel eine wunderbare Fußnot. Apostelgeschichte 7 steht da. Ihr habt das Gesetz empfangen, sagt Stephanus. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln. Habt ihr niet gedacht, hè? Ja, das ist wahr. Das heißt, zweite Vers, wenn schon das Gesetz fest war, das durch die Engel, notabene durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder ungehorsam gerecht an Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir die Gnade, wenn wir eine so große Seligkeit nicht achten, die zuerst gepredigt wurde durch den Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott, he, im Leben Jesu, in seiner Wunderwerken, Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch Austeilen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Maar klar, wir sagen, das Gesetz ist von Moses gegeben. Aber durch die Hände von Engel verwaltet. Dennoch lesen wir, Jesus ist höher als die Engel, die Mose das Gesetz gaben. Also, Jesus, Engel, Mose. Und das hört sich sogar an, pass auf, jetzt ist die Gnade noch viel größer, das hört sich an wie eine Ermahnung, liebe Leute, wie auch Jesus selbst gesagt hat in Lukas 12, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wir haben das Neue Testament, an wem viel vertraut ist, von dem wird man umso meer vorderen. Mose, Engel, Jesus. En dan volgt viertens, dan is weer Mose überlegen, dan is Jezus größer als, größer aan autoriteit, als, wie heißt de broeder van Mose?
Aaron.
Heel Christus. Wieder een Schlüsselvers, kapitel 3, punt 7. Mario, möchtest du das lesen? 3, 5 bis 7, diese drei Versen.
Und Mose war treu in Gottes ganzem Hause als Knecht zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten.
Darum, Moses trau als Diener, wie ein Knecht, Christus treu wie ein Sohn. Daarom is wieder, hè? Mose is Diener, Christus auch treu, aber als Sohn. Und schau mal, das gibt ein schönes Bild hier. Vers 3, Kapitel 3, Vers 3. Er ist aber größere Herrlichkeit wert als Mose, so wie der, die das Haus baut, größere Ehre hat als das Haus. Der Baumeister bekommt immer die Ruhm und die Ehre. Schau mal in Wien. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut. Der aber alles erbaut hat, das muss Gott sein. Und da haben wir Jesus, der göttliche Herr Jesus. Er ist größer an Autorität als Mose. Und jetzt springe ich zu Nummer 6. Auch größer im Priestertum als Aaron. Schöne, schöne Abschnitt. Kapitel 4, ab 14 bis 16. Maria, du hast de Sonntag noch mit uns gelesen. Hè? Darf ich dich nochmal bitten? Kapitel 4, ab 14.
Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir ihn benötigt haben.
Wunderbar, hein? Jesus, größer Priester als Aaron und barmherzig. Ein barmherziger Hohepriester. Wir finden immer Platz zum Thron der Gnade. Und jetzt der Höhepunkt. Auch größer als alle Opfer in der Wirksamkeit, seines Kreuzes. Und dann, oh ja, ich würde es fast sagen, dann schwärmt der, Hebräerbrief über viele Seiten hinweg voller Begeisterung über diesen einzigartigen Hohepriester Jesus. Schau mal die zweite Seite hier in die Gliederung. Der zweite Teil, das Werk Jesu, sein Dienst als ewiger Hohepriester. Seitenlang, zum Beispiel Kapitel 7, die ersten drei Verse. Für mich interessant, das sind die ersten drei Verse. Die habe ich vor 39 Jahren, damit habe ich meine Arbeit vor 39 Jahren, meine Arbeit als Pfarrer angefangen. Das hat mir als junger Mann schon ganz hingenommen. Denn einen solchen Hohenpriester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sünden geschieden und höher ist als die Himmel. Er hat es nicht nötig wie Aaron, da wie jenen Hohenpriester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst offerte. Denn das Gesetz macht Menschen zu Hohenpriestern, die Schwachheit an sich haben. Dies Wort aber des Eides, der nach dem Gesetz gesagt ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist. Genau, das ist der Unterschied mit der Aaron. Jesus hat es ein für allemal getan, als er sich selbst offerte. Ich weiß, du weet van zo een avond, als we hier zo een stunde zusammen zijn, du weet vielleicht ganz vieles vergessen. Aber nou, ik hoffe van ganzem Herzen, dass diese drei Wörter, dass du die mitnimmst. Ein für allemaal. Ist ja een Mantra in de Hebräerbrief. De Verfasser zingt davon. Er kan einfach niet anders. Er kan davon nicht schweigen, besonders in Kapitel 10. Jetzt ab Vers 11, Kapitel 10, ist wirklich ein großen Abschnitt der Bibel, einer der großen. Kennst du das, Hebräer 10, Vers 11? Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versiegt seinen Dienst und bringt oftmals, es hört sich sogar ein bisschen mühsam an, bringt oftmals die gleichen Opfer da, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt, und hat sich zu Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Ein einziges Opfer für die Sünden, für immer. Und guck mal, selbst die katholische Einheitsübersetzung kann es nicht leugnen, was hier steht. Mit all diesen Messeropfer. Ein Opfer für die Sünde, für immer. Denk, bitte, denk darüber nach. Schreib es auf dein Herz. Die Größe des Herrn Jesus übertrifft all diesen alten Opfer durch die bleibende Wirksamkeit davon, was er getan hat. Nur einmal. Ein für allemal. Hebräer 10. Und was ich besonders schätze im Hebräerbrief, das ist, hier finden wir eigentlich alle Erwartungen vom Bund im Alten Testament in Jesus erfüllt. Wir haben in Zusammenhang mit dem Bund viel vom Königtum geredet miteinander, König David und die viele Versprechungen und vom Priestertum. Exodus, Leviticus. Du weißt vielleicht, der Hebräerbrief redet immer wieder van een Melchizedek. Melchizedek. Melchizedek, sagst du.
Okay. Melchizedek.
Wunderbar. Melchizedek. Aber dan kan man natuurlijk denken: naja, mag er niet een beetje veel van deze persoon, deze Hebräerbrief, is dat geen Schnellschuss, als er diesen Melchizedek. Die nur zweimal im Alten Testament erwähnt wird, ins Spiel bringt und so ein gewaltiges Argument davon baut. Na, im Hebräerbrief wird dann auch wirklich alles gesagt, was wir übrigens wissen müssen. Die andere zwei Hinweise, hè, auf Melchisedek sind 1. Mose 14, Genesis 14 und Psalm 110. Das ist alles. Aber hier ist er im Hebräerbrief. Am Ende von Kapitel 6. Da bin ich, Kapitel 6. Vers 20. Da hinein ist er, Jesus, der Vorläufer für uns gegangen. Jesus, der ein hoher Priester geworden ist. In Ewigkeit. Nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek, der ist Priester, hoge priester. Jezus hoge priester, Melchisedek priester. Dan kapitel 7, vers 1. Deze Melchisedek aber war auch König. Daar is het. Er war priester und König. 7, vers 17. Es wird verkündet, du bist priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Und nochmals 7, Vers 21b. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und dann Kapitel 8, Vers 1. Kapitel 8. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester. Einen Melchisedek als priester. Und wo ist er? Der sich gesetzt hat zu rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Er ist also nicht nur priester. Er ist auch König. Ein König und ein priester. Genau wie Melchisedek in 1. Mose 14, der zu Abraham kam. Melchisedek, lesen wir, der König von Salem und Priester des höchsten Gottes war. Beides. Und Frage, wie kann nun der Hebräerbrief auf diese antike Gestalt zurückgreifen, über die wir nichts weiter wissen, als das zentrale Argument für die unvergleichliche Glorie von Jesus? Wie ist das möglich? Zieht der Briefschreiber hier eine schnelle Nummer ab, die wir irgendwo gelesen haben? Dat is zo'n snelle noemer. Hè? Die kritische commentaren, die liepen dat om dat zo een beetje weg te drukken. Ja? Nee. Kan niet. Denn wo war Melchisedek koning? Aha. Was steht in Salem. Nou ja, Salem was weer als Jeruzalem kennen. Jeruzalem. Joshua, kapitel 10, vers 1. Joshua 7, vers 1. Zur Zeit Joshua's, das wäre wohl noch 500 Jahre nach der Zeit Abrahams. Aber ich muss sagen, ich bin mir immer ein bisschen unsicher, wenn es um Daten geht. Aber auch zur Zeit Joshua's gab es in Jerusalem einen König, der hieß Adonizedek. Interessant in Hebräisch. Melchizedek, Adonizedek. Adoni is her, Melchi is König. Also, beides, Herrscher, König, Herrscher. Weit zurück in Abrahams Zeit, 2000 vor Christus, regierte Melchizedek, König der Gerechtigkeit, als priesterkönig in Jeruzalem. Und in Josua's Zeit, als er in das Land Kanaan kam, viel, viel später, 500 jaar später, Adonizedek. Also halten wir es für möglich, dat in Jeruzalem een dynastie van priesterkoningen herrschte. En wat is het nächste, wat we over Jeruzalem ervaren in de Bibel? David had het eroberd. En zo wurde David ook Melchizedek. Hij zog in Jeruzalem ein en war König in Salem. Een priesterkönig Melchizedek. En als er eines nachts oder eines tages, dat weiß ich niet. Als er eines Nachts über dieses Priesterkönigtum nachdachte, sah er plötzlich, dass wie alles, was er kannte, das Königtum, das Priestertum, die Tabernakel, alles im ganzen Alte Testament, er sah plötzlich, dass der Priesterkönig Melchizedek auch ein Bild des Messias sein würde. Und dann schrieb er Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Du bist ein Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchizedeks. David trat ins Melchizedek-Königtum ein. Und er projizierte dieses Königtum als eine Vision von Messias in die Zukunft. Der Hebräerbrief greift das auf und sagt, da ist er, der Herr Jesus, geboren im Stamm Juda, in genau dem richtigen Stamm, der Erbe Davids und damit Melchizedek. Und in diesem Herrn, sagt der Hebräerbrief, habt ihr alle das ganze Haar. Wunderbar. Jetzt bin ich wieder. Entschuldige, dass ich so hin und her spreek. Aber jetzt bin ich wieder in Kapitel 10. Vers 4. Da lesen wir, dass das Blut von Stieren und Böcken die Sünde nicht wegnehmen kann. Und da wollen wir natürlich wissen, warum. Waarom kan dat bloed van stieren en bukken die zonde niet wegnemen? Habt ihr eine Idee?
Ja, weil es nur Tiere sind. Und ein Mensch muss sterben, weil ein Mensch gesündigt hat.
Aber was ist dann genau der Unterschied? Waarom kan dat bloed van Tieren die zonde niet wegnehmen?
Er steht eben, Vers 5, darum spricht er, wenn er in die Welt kommt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib hast du mir geschaffen, Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, sieh, ich komme, im Buch steht mir geschrieben, dass ich tue Gott den Willen. Zuerst hat er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie natürlich jetzt gefordert werden.
Und so weiter und so weiter.
Genau.
Aber, weißt du, du fängst schon an, in den Hebräerbrief zu lesen, aber denke da erstmal über nach. Ich werde erst sagen warum und dann wieder zurück nach dem Hebräerbrief. Weil ich zuerst im Hebräerbrief sage, dann verpassen wir die Überraschung. Das wäre schade. Erstens, warum? Warum niet Blut von Stieren und Böcken die Sünde nicht weg? Ein Tier, könnte man sagen, ist doch ein perfekter Ersatz. Nee, ich habe einen sündigen Körper. Das Tier hat einen Körper, das nie gesündigt hat. Kann ein Tier in seiner Unschuld nicht für mich den Sünder einstellen? Du kennst den Vergleich. Ich werde meine Hand auf seinen Kopf legen. So geht meine Sünde auf einer von Gott erdachte Brücke übergehen und vom Schuldigen zum Unschuldigen fließen. Ist doch ein göttliches Prinzip. Stellvertretung. Also warum kann das Blut von Stieren und Böcken die Sünde nicht wegnehmen? Sind auch Lebewesen? Blut ist Blut. Hat jemand, ein Konfirmant von mir, jemals gesagt. Blut ist doch einfach Blut. Nun, frage das Tier danach. Frage das Tier. Frage bitte das Tier. Bestje, was machst du hier?
Weiß es nicht.
Nee. Kein Antwort. Bestje, willst du hier sein?
Nein.
Willst du das tun? Kein Antwort. Das Blut von Stieren und Böcken kann die Sünde nicht wegnehmen. Denn es gibt einen Punkt, ab dem ein Tier der Mensch nicht mehr ersetzen kann. Und das ist vor allem der Punkt des Willens. Du hast gelesen, des Willens. Der Zustimmung. Und wenn man darüber nachdenkt, ist genau das der Punkt, an dem du und ich wirklich Sünder sind. Nicht wahr? Es ist der Punkt, an dem wir Ja sagen. An dem wir Sünder sind. Genau der Punkt, an dem wir Ja sagen, an dem wir nicht durch ein Tieropfer ersetzt werden. Und dann kommt, was du gelesen hast. Vers 5. Darum, deshalb sagt er, als er in die Welt kommt, Opfergaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Die alten Opfer sprachen nicht den perfekten Willen Gottes, aber Gott ließ das Prinzip des Opfers nicht fallen. Er bereitete einen Leib für seinen Diener. Vers 6, an Brandopfern und Sündopfern hast du keine Freude. Also die entsprachen Gottes Willen. Da sagt ich, siehe, ich komme. Hier bin ich. Das hat er schon gesagt in Psalm 14. Wunderbar. Deinen Willen zu tun bin ich gekommen. Hier bin ich, es steht über mich im Buch geschrieben. Er komt genau an diesen Punkt, um zijn Willen perfekt den Willen Gottes zu unterwerfen. Als Ersatz für die Sünde. Daarom is Jezus Opfer für die Sünden ein Opfer für immer. Das herrliche Vers 12. Als diese Priester ein einziges Opfer für die Sünden daar gebracht hadden, setzte er zich in. Ik heb damals. Vor so kleine 40 Jahren, als ich über diesen Abschnitt vor einer, wo sagen, ein bisschen älteren Gemeinde gepredigt habe, Folgendes gesagt. Also, das darf ich vielleicht nicht mehr sagen in 2024, aber so vor 40 Jahren, habe ich das gesagt. Liebe Ehemänner, wenn du am Ende eines anspruchsvollen Tages nach Hause kommst, und während sich dein Schlüssel in der Tür dreht, eine Stimme aus der Küche sagt, weißt du, dass ich mich den ganzen Tag nicht einen Moment hingesetzt habe? Dann weißt du schon, deine Frau war heute viel beschäftigt.
Ja.
Alte Predigt. Aber siehst du, ist doch eigentlich die perfekte Erklärung für den Unterschied zwischen einem Stehenden und einem sitzenden Priester. Jeder Priester steht. Er geht am Ende des Tages nach Hause und sagt zu seiner Frau, weißt du, dass ich mich den ganzen Tag nicht einen Moment hingesetzt habe? Denn als wieder ein Sünder kam und sein Opfer darbrachte, das ist immer wieder. Ich bin immer wieder zurückgegangen, liebe Frau, und habe mich immer wieder in die Schlange eingereiht, weil das Blut von Stieren und Böcken die Sünde nicht wegnehmen kann. Aber dieser Priester, der bracht in der Stellvertretung das Vollkommene ein, mit einem zustimmenden Willen. Er hat zum ersten und einzigen Mal Gottes Wunsch erfüllt, dass die Sünde wirklich vertreten werden soll. Und als er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hatte, für immer, danach hat er sich niedergesetzt. Das war's. Alles erledigt. Alles voorbij. Und der Hebräerbrief sagt uns ausdrücklich, dass die ganze Gottheit an diesem Opfer beteiligt war. Hast du es gesehen? Die ganze Gottheit, es gibt in den drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, keinen, der nicht durch Christi Opfer befriedigt werden könnte. Die ganze Gottheit ist, wir sagen dann wie Bach in der Matthäus-Passion, aus Liebe will mein Heiland sterben. Und das ist alles über Jesus. Aber die ganze Gottheit ist daar am Kreuz von Golgotha versammelt. Und so lesen wir Vers 10, nach diesem Willen Gottes, des Vaters, Jesus ging nicht nur aus eigenen Willen, aus Liebe ans Kreuz. Er machte es letztlich durch den Willen des Vaters. Denn was sagt Petrus auch wieder am Pfingsttag? Es geschah durch den entscheidenden Rat und das Vorherwissen Gottes, dass er durch die Hand böser Menschen getötet wurde. Es war erstens Gottes Willen, Vaters Plan. Und zweitens natürlich das Werk des Sohnes. Er war es. Er hat es offer dargebracht. Für immer. Und drittens, das ist wunderbar in dieser Situation, da springt der Heilige Geist ein, um sein Zeugnis abzulegen. In Vers 15 haben wir das Zeugnis des Geistes. Und sag mal, Der Heilige Geist die tritt uns hier nicht als ein extra Hilfsmittel für Jesus entgegen, sondern er springt ein, um sein Zeugnis zu geben. Er bezeugt, was hier geschieht. Der Vater plant das Kreuz, der Sohn führt es aus, der Geist sagt uns, waarom es geht. Und jawohl, es geht noch immer um den Bund. Und damit schließe ich ab, Vers 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat in Jeremia, das ist der Bund, den ich mit ihm schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich sie schreiben, eine Metaphor für die Wiedergeburt, und ihre Sünden und ihre Missetaten will ich nicht mehr gedenken. Und er fügt hinzu, wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Das sagt der Heilige Geist. Es ist passé, es ist verbracht. Gott bezeugt, was Gott getan hat. Gott kann alleen van Gott erkannt werden. Wo die Sünde vergeben worden sind, brauchen wir keinen Opfer mehr. Ich finde das so wunderbar. Der Wille des Vaters, das Werk des Sohnes, das Zeugnis des Geistes, die Vollkommenheit des Bundes Gottes. Jetzt ist es im Rückblick zum Alten Testament ganz klar. Ganz klar. Herr, wie gut und wunderbar, dass du uns ein Buch geschenkt hast, aus dem wir lernen können. Du bist der ewige Gott. Du bist nur von deinem eigenen Willen und Verlangen berührt. Nichts anderes kann dich bewegen als das, was du bist und was dein eigenes Herz dir sagt. Und du bist weit open, außer Sichtweite von uns. Es gibt keinen Weg, auf dem wir dich durch Suchen herausfinden könnten. Aber in deiner Barmherzigkeit bist du zu uns herabgestiegen. Hast du dich offenbart und ein Buch geschrieben, es in unsere Hände gegeben. Und du hast dieses Buch zu einem Lehrinstrument gemacht, damit wir dich als Vater, Sohn und Heiligen Geist erkennen. Damit wir uns zu deiner Höhe erheben und dich aanbeten, der eine der drei ist und die drei die eins sind. Und wir prijzen dich, du, Vater, Sohn und Geist, dass es in deinem Herz war, dass du selbst für die Sünder eintrittst, eine finale Erlösung vollbringst und uns in deinem Bund barmherzig daheim hast. Danke, Vater, für deine Entschlossenheit, dass es so sein soll. Danke, Sohn Gottes, dass du dich dem Schmerz und der Erniedrigung unterworfen hast. Dass du unsere Sünden an deinem Leib am Kreuz getragen hast. Dass du als dieser so gütige Hirte an mich gedacht hast. Als du dein Leben für die Schafe hingegeben hast. Und auch danke, Heiliger Geist, dass du uns nicht in Unwissen darüber lasst, was der Vater geplant und der Sohn erreicht hat. Dass du gekommen bist, unser Lehrer zu sein. Uns von toter Sünde zu erwecken und die vom Himmel gesandten Gaben der Buße und des Glaubens zu geben, unsere Augen zu öffnen, um Jesus zu sehen und uns durch ihn sicher heim zu bringen, zur Herrlichkeit in Vaters Haus, in Vaters Familie. Wir bitten dich um nichts anderes als dass du onze roep en onze aanbeding aanneemt. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.